Früher war die Post lange unterwegs und bis da die Nachricht kam, dass auf St. Thomas, das ist auch in der Karibik, die Missionare alle eingesperrt sind von den Kolonialherren, damals den dänischen Kolonialherren, dann sind sie auch gesagt, ich gehe hin als Jurist, das muss ich lösen. Und unterwegs sagt einer seiner Begleiter, aber Graf, wenn jetzt doch schon alle umgebracht sind, wissen Sie, was Zinsen auf, sagte, dann sind doch wir da, machen wir hier weiter. Das ist der Geist des Glaubens und John Wesley hat, bevor er zum Frieden mit Gott richtig kam, auf einem stürmischen Atlantik, bei einer stürmischen Atlantiküberfahrt, hat er gesagt, was ihn am meisten beeindruckt hat, war eine Schar von Herrnhutern, die sei nur um den Mast herum gestanden und hätte ihre Lieder gesungen, als die anderen alle Angst hatten. Und das ist eine Frage, ob man den Glauben wirklich einübt in dieser Gewissheit. Gott sendet mich und Gott braucht mich und ich gehe meinen Weg mit Gott in der großen Ruhe und Gelassenheit. Nun fahren wir fort im 2. Timotheusbrief, was Paulus dem jungen Mitarbeiter schreibt. Ich habe nicht dran gedacht, Sie haben ja immer diesen überrevidierten Text in Ihren Bänken. Das ist ja, was die Bibelanstalt manchmal produziert, ist schon eine Tragik. Im Moment schaffen sie an einer feministischen Bibel. Schade um das Geld immer. Aber da ist bei Ihnen der überrevidierte Text. Lassen Sie sich beim Lesen nicht rausbringen. Das ist der 75er Text, der dann wieder ein wenig normaler gemacht wurde. 2. Timotheus 2, Vers 1 bis 13. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Er soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium, für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das waren ja ganz furchtbare Bilder, die wir in der letzten Woche gesehen haben von diesem Hochwasser. Das wird man ja lange nicht vergessen, wie da die Menschen fliehen mussten, weit über 100.000 ihre Wohnungen zurücklassen. Und dann stehen die Helfer an den Dämmen und versuchen, diese schon weichen Dämme noch einmal zu sichern. Und man sieht, wie das Wasser dagegen drückt. Ja, ob das hält, ob das wirklich geht, dass man die Flut noch einmal zurückhalten kann, bevor es in die niedrigen Gebiete strömt. Man atmet richtig auf und sagt, gut, die Deiche haben gehalten, die ganze Mühe hat sich gelohnt. Heute Morgen können viele Menschen wieder zurückkehren. Das liegt hinter uns. Nur eine Flut, die bedroht uns nach wie vor. Durch diese Welt ergießt sich eine unheimliche Brühe. Schmutzig, giftig. Eine unheimliche Brühe, die alles zerstört und mit sich reißt. Was ist denn das? Sie kennen das alle, wie das heute geht. Wie Menschen zerbrochen werden, zerstört werden. Ja, bis in unser eigenes Herz geht das, dass wir von ganz schrecklichen Versuchungen bedroht sind, selbst als gläubige Christen. Warum ist denn das so, dass das Böse wie so eine Flut alle Deiche überspült? Die sind doch schon lang weich geworden. Und das sind nicht bloß die Medien, die heute versagen, oder die Gesellschaft, oder die Verantwortlichen in der Regierung. Nein, wir merken heute, jede Familie ist bedroht. Alle Menschen, die leben, sind bedroht. Die Gemeinden sind bedroht. Das ist schon lange in den Kirchen. Überall ist das da. Die Gottlosigkeit ergießt sich überall hin. Das Böse, das Gemeine, das Zerstörerische triumphiert. Müssen wir nicht mehr Dämme bauen? Ich vertraue nicht auf Dämme. Die dürfen gerne, aber ich vertraue nicht mehr auf Dämme. Die werden alle weggespült. Man kann in dieser unheimlichen Zeit, und die geht zurück durch all die Jahrtausende, seitdem der Fürst dieser Welt aktiv ist, gibt es diese unheimliche Flut, die alles mit sich reißt. Und man kann gar nicht dagegen stehen. Was gibt denn ein Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus als Rat mit? Wie kann er sich denn wehren gegen diese unheimlichen, zerstörerischen Einflüsse? Also mich überrascht, wie Paulus fröhlich, sieghaft, zuversichtlich redet. Gar nichts von Panik, gar nichts. Land unter, alles ist verloren. Obwohl er in seinem Brief das ja schreibt. Die Verwirrung geht so weit, und Sie müssen ja bloß mal lesen im 1. Timotheusbrief oder in diesem Brief, wo er sagt, da sind treue Freunde in der Gemeinde, die haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Von anderen sagt er, das sind zerrüttete Sinne. Das sind Leute, da hat man gemerkt, da war keine Festigkeit drin. Die waren im Nu angesteckt von diesen unheimlichen, zerstörerischen Giften, die umgehen. Ja, was können wir denn machen dagegen? Paulus selber spürt das ja. Er ist gefangen gesetzt, an Händen und Füßen gebunden. Jetzt wird er doch gebraucht, jetzt müsste er doch den Widerstand organisieren, seine Gemeinden gründen. Wenn man sich das mal vorstellt, kaum waren die jungen Gemeinden gegründet, da hat es der Teufel fertiggebracht, in jede Gemeinde Spaltpilze hineinzusetzen. Das waren merkwürdige Irrlehrer, die bloß ihre Fangemeinden sammelten und das Wort Gottes verdreht und verfälscht haben. Selbst da ist alles umsonst, was kann man denn dagegen tun? Paulus kann nichts tun, er ist gebunden und er sagt seinem jungen Freund Timotheus nur, die Sache Jesu geht nicht unter. Du musst wissen, da geht eine große Siegesbewegung durch die Welt. Und vor der ist sogar der Teufel machtlos. Da prallt alles ab. Und das hat mich begeistert, wie ich das wieder einmal entdeckt habe. Man braucht einen ganz anderen Blick. Und wenn um sie her sie sagen, da ist alles los, die ganzen Mächte der Zerstörung, des Widerstandes gegen das Evangelium, ich habe gar keinen Mut mehr zu wirken, für mich ist alles aussichtslos, ich komme gar nicht mehr weiter, seien Sie doch unbesorgt. Die Sache Jesus sieht. Die Sache Jesus sieht. Vor 15 Jahren hätte ich nie geglaubt, dass der Kommunismus einmal zusammenbricht. Und die Älteren unter uns hätten es in den schweren Jahren der Nazi-Diktatur nie geglaubt, dass das wie ein Spuck plötzlich weg ist. Und wir wollen unsere jungen Leute bloß bitten, passt euch nie an die Gesetze dieser Welt an. Das wechselt im Nu. Wenn ihr heute Mode der Zeit mitmachen wollt, mit der ganzen Gottferne und mit all den Denkungsarten, was Lebensfüllung bedeutet. Nein, ihr müsst eins wissen, bleibt auf der Spur Jesu. Richard Lorcher hat uns das schöne Lied gebracht. Jesus, Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die Ehre. Gilt kein anderer Namen, heut und ewig. Amen. Also dabei wollen wir doch bleiben. Wenn alles zusammenbricht, das steht, das, was Jesus aufrichtet, und ihm gehört alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das ist eine Täuschung unserer Augen, dass wir manchmal die Proportionen so falsch sehen. Und dann meinen wir, jetzt ist alles Land unter und jetzt ist hoffnungslos und die Kirche zerbricht. Nein, nein, die Gemeinde Jesu wird nie zerbrechen. Und nur eins ist wichtig, dass jeder von uns sein Leben auf das eine Fundament baut, auf das Wort Jesu. Und sein Leben im Gehorsam auf das Wort Jesu so lebt, dass er die Krone des Lebens empfängt. Man wird auf einmal merken, was das für eine Bedeutung hat. Jetzt habe ich aus diesem Abschnitt 3 Worte rausgegriffen. Zuerst einmal, sei stark. So sei nun stark, mein Sohn. Ja, wie wird man stark? Wie wird man stark? Für den jungen Timotheus war das ja schwierig, dass damals das römische Kaiserreich mit der Verfolgung der Christen schon so blutig ernst machte. Und es war gefährlich, sich zu Jesus zu bekennen. So sei nun stark, mein Sohn. Für junge Leute ist es eine große Gefahr, dass sie stark sein wollen mit dem Klappermaul. Man große Sprüche macht. Ha, mir, groß. Scheidet für Christen aus. Bitte keine frommen Sprüche. Es kann schlimm, dass Christen manchmal so leicht leere Phrasen dreschen. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir das so leicht nehmen. Leere Phrasen. Wäre auch schlimm, wir würden uns stark fühlen, indem wir was vortäuschen und große Organisationen, Titel und Namen machen. Ist doch alles umsonst. Wir spüren doch, wie hohl das ist. Kirchenorganisationen, Ehrentitel, öffentlicher Einfluss, alles, das ist nicht gemeint. So sei nun stark, mein Sohn. Was ist denn das? Sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus hier. Was ist denn die Gnade? Timotheus, du hast das doch bei deiner Bekehrung erlebt, dass du den vergebenden Heiland Jesus brauchst, der deine Schuld zudeckt. Wenn wir stark sein wollen, können wir nur durch die Gnade stark werden. Sie das wissen. Bis in meine Todesstunde brauche ich diese Gnade Jesu jede halbe Stunde. Jede Minute meines Lebens, ohne die bin ich schwach. Ich brauche den Jesus, der mir meine Schuld zudeckt, der sich zu mir herunterbeugt, ganz unverdient, der mich heraushebt. Warum kommt das denn bloß bei Christen, dass sie manchmal meinen, sie bräuchten das nicht mehr? Sie könnten ohne Jesus das jetzt auch alleine. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Bleib doch du in dieser Gnade drin stehen. Und dann bist du ein Fels in der Brandung. Wir hatten schon am letzten Sonntag. Sag doch dieses Bekenntnis, unerschrocken, genier dich doch nicht. Sag's vor allen, ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Ich habe unverdient die Vergebung erlangt. Und ich bin von Gott durch einen einmaligen Gnadenerlass angenommen als sein Kind. Das ist der Ruhm meines Lebens und das ist meine Stärke. Alles andere sind falsche Einbildungen. Dadurch kann Jesus viel wirken. So sei nun stark, mein Sohn. Also verlassen Sie sich nicht auf falsche Sicherheiten. Warum gucken wir manchmal da rum und sagen, jetzt bräuchten wir Beistand, jetzt müssen wir da irgendwie Hilfen besorgen oder jetzt brauchen wir Beistand sogar noch bei der Welt, die kann uns vielleicht helfen. Nein, sei stark durch die Gnade. Und jetzt hat Paulus 3 Bilder, die sind alle wunderbar. Man möchte über jeden eine Predigt halten. Da erinnert er ans Militär und sagt, wie ist das? Da geht es darum, dass einer verlässlich dabei sein muss und für seinen Feldherrn alles macht. Er muss gehorchen bis zum Schluss. Ein Bild fürs Christenleben. Hat in unserem Leben Jesus diese militärische Kommandostruktur mit uns? Das ist ja ganz erschütternd, wie bei uns das auch so ist, dass wir auf dem Thron sitzen und dann Jesus unsere Wünsche vortragen. Es geht um eine militärische Kommandostruktur. Wer stark sein will, lass in deinem Leben Jesus einziehen. Und dann folge ihm unerschütterlich, so wie der Zinzendorf das gemacht hat. Er wusste nicht, was morgen kommt, aber sagt, bei mir hat Jesus das Steuer in der Hand und dann gehe ich. Dann kann es nur gut werden. Er gibt mir volle Sicherheit. Und dann das Bild vom Sportler. Das kennen wir auch. Die auf der Aschenbahn laufen und die trainieren. Und dann ist alles auf den Tag ausgerichtet, wenn der Wettkampf stattfinden soll. Jetzt seid doch so zielgerichtet auf das Ziel eures Lebens hin. Und lasst euch nicht aufhalten durch alle möglichen Ablenkungen in eurem Leben. Unser Leben ist, wenn man es genau betrachtet, ja sehr, sehr kurz. Und in der Kürze meines Lebens, ich möchte Jesus gefallen. Ich möchte die Befehle Jesu ausführen. Und dann auch wie ein Gartenbauer, der in seinem Garten ein paar Pflanzen hat. Ich will Pflanzen zur Ehre meines Herrn. Und jetzt, die täglichen Sorgen, die bei uns immer in der Mitte stehen, die sind doch nicht wichtig. Lass dich doch nicht aufhalten durch das böse Gerede um dich her. Lass dich doch von den täglichen Sorgen um dein wirtschaftliches Auskommen nicht bedrücken. Jetzt sorge dich doch nicht um deine Berufslaufbahn. Und lass das doch alles mal Nebensache sein. Wichtig ist in deinem Leben, dass du die eine große Spur leben kannst. Das ist wunderbar, wenn Menschen diese Zielrichtung wieder haben, stark zu sein in Jesus. Sagen, ich will ihm gehorsam sein. Das zweite, Vers 8. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, den Blick immer fest auf Jesus gerichtet. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Ja, kann das sein, dass man Jesus Christus vergisst, dass man den im Gedächtnis behalten muss? Es ist ja merkwürdig, weil wir Menschen der Augen sind und der Erfahrung, dass wir immer wieder von dem ganz stark beeindrucken, was wir sehen. Da ganz klar. Da sehen wir unsere Krankheitsnot. Da sehen wir die irdischen Sorgen. Da sehen wir die Probleme vor uns. Und jetzt halt im Gedächtnis Jesus Christus. Erinnere dich doch, wie Jesus auferstanden ist aus dem Grab. Timotheus, du junger Mann, immer Jesus dahinter sehen. Jetzt will man gerade noch mal mit der Ostergeschichte anfangen, wo die Frauen morgens traurig zum Grab laufen, völlig verheult. Jesus ist tot, alles ist aus, gar kein Wert mehr. Und dann steht Jesus plötzlich vor ihnen. Das soll sich bei dir, Timotheus, oft wiederholen. Du meinst auch immer wieder, die Sache deines Lebens sei aus. Du musst mit Jesus rechnen. Lass dich doch nicht durcheinander bringen. Es war ja für den Timotheus ganz arg schwer, dass der Paulus im Gefängnis saß. Wenn Jesus Herr ist, muss er doch die Gefängnistüren rasch aufmachen. Nein. Paulus rät ihm und sagt, erinnere dich, dass Jesus auferstanden ist. Dann kannst du auch die verschlossenen Gefängnistüren ertragen. Und dann macht dir es nichts aus, auch den Apostel in Ketten zu wissen, weil Gottes Wort nicht gebunden ist. Und dann kannst du ganz fröhlich Großes erwarten. Denn das ist doch für Jesus ein Kleines, dahin durchzubrechen. Wie oft geschieht das in unseren Diensten, die wir gehen, in unseren Lebensführungen, dass wir müde und verzagt sind, sagen, jetzt ist alles aus, wir sind verloren. Am eindrücklichsten ist das immer wieder zu zeigen an der Person des großen China-Missionars Hudson Taylor, der auch eines Tages so abgearbeitet war, dass er einfach vor den ganzen drückenden Aufgaben immer weiter konnte. Er hat ja hunderte von Missionaren eingesetzt in einer riesigen Missionsorganisation, wie es bisher noch gar nie gab. Und dann hat ihm ein Freund, der Missionar McCarthy, einen Brief geschrieben. Und hat ihm den Brief nichts weiter gesagt, ihm, dem großen Missionseifrer Hudson Taylor. Und zwar mit dem Inhalt, wo er sagt, nicht selber kämpfen und sich abmühen. Blicke auf Jesus und verlasse dich auf seine Kraft und vertraue ihm. Und später hat Hudson Taylor gesagt, das war für mich wie wenn ich von einem See genippt hätte, der unendlich ist. Ich habe es erst gemerkt, ich muss mich wieder ganz dieser Kraft Jesu überlassen. Und später hat er gesagt, ich habe arbeiten können wie noch nie zuvor. Und ich habe überhaupt keine Ermattung und Müdigkeit gespürt. Ich habe mich ganz auf den auferstandenen Jesus verlassen. Das muss man erst einüben in den Kämpfen und Schwierigkeiten seines Lebens. Und wenn Sie im Würgegriff der finsteren Mächte stehen und wenn Ihr Glaube angefochten ist und wenn Sie sagen, ich habe keinen Mut mehr, die wirtschaftlichen Sorgen sind so groß, oder eine Mutter sagt, meine Kinder, ich habe jede Hoffnung verloren, das alles umsonst, ich kann nicht mehr weiter, oder sind das Berufsprobleme und Schwierigkeiten, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist. Was ahnen Sie denn schon, was Jesus aus Ihrem Leben noch Großes machen will? Wir hatten das neulich bei unserer Matinee, als wir dieses Ludwig Krapps gedachten vor 150 Jahren, dessen Leben vom Ertrag seiner Missionsarbeit gleich null war. Nur in der wissenschaftlichen Arbeit hat er viel hinterlassen. Aber er hat das sagen können, einmal wird ganz Kenia voll sein von Erkenntnis des Herrn. Wie der Pangani-Fluss, der heute im Norden Tansanias fließt. Es war ein ganz breiter Strom. So wird es einmal sein, er hat Recht behalten. Und deshalb möchte ich Ihnen Mut machen, in der Jugendarbeit, in der Sozialarbeit für Jesus, in der Missionsarbeit. Jetzt bekennen Sie doch Jesus, rechnen Sie mit seiner Kraft, auch wenn Sie zu Ihren Lebzeiten gar keinen Erfolg sehen. Aber Jesus, der auferstanden ist, der will etwas schaffen und machen. Und ich weiß, dass bei so vielen von Ihnen eine reiche Ernte einmal eingebracht wird. Deshalb hat Paulus seinem Timotheus ans Herz gelegt, was du von mir gehört hast, das musst du anderen überantworten, damit sie auch Jünger Jesu werden. Sorg für eine gute Jüngerschulung, so dass sie es wieder weitergeben können. Das ist die Art, wie das Evangelium sich ausbreitet. Von Hand zu Hand, von Mund zu Mund, durch die persönliche Schulung und Anleitung, durch das Weitersagen und Eintrainieren. Und dann kann man das erleben, wie der auferstandene Jesus wirkt. Und noch ein letztes, es ist ein einzigartiger Triumphzug. Für Timotheus sah alles aus wie eine schreckliche Pleite. Paulus ist inhaftiert, die Sache des Evangeliums ist verloren. In jeder Gemeinde Streit, Spaltung, so kennen Sie doch auch die Christenheit. Da rühmt man sich und bildet sich auf Namen etwas ein. Wo ist denn die Gemeinde Jesu? In die Hände der Räuber gefallen. Und der Paulus im Gefängnis untätig und kann nichts mehr tun. Und da hört man die großen Paulusworte. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das Wort Gottes wird laufen, wissen Sie das? Und wenn heute die Theologen das Wort Gottes verschnüffeln, das Wort Gottes bleibt. Und wenn die in der Bibelanstalt noch ihre verrückte feministische Bibel machen wollen, lassen Sie es doch. Das wirkliche Wort Gottes wird laufen und wird Glauben fordern. Und da wird die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte gebaut werden. Timotheus, bleib bei deinem Kurs. Bleib du nur in der Spur. Bleib du nur auf dem Grund stehen und mach das fröhlich weiter. Und Gott wirkt durch solche Leute, in denen die Gnade Jesu Raum gefunden hat. Es hat den Paulus sicher auch erschüttert, wie die ersten jungen Christen schon von Rom zu Blutopfern wurden. Und wie war das durch die Geschichte hindurch? Als die Märtyrer starben als Zeugnis für das Evangelium, dann war es die machtvollste Predigt. Und als zu Martin Luther die Nachricht gebracht wurde, dass in Belgien zwei Prediger des Evangeliums auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Wissen Sie, was er gedichtet hat? Ein Jubellied. Jetzt kann niemand mehr den Sieg aufhalten. Denn da, wo das Wort verkündigt wird, da ist der Sieg Jesu. Das Allerwichtigste in der Gemeinde Jesu und für ihr eigenes Leben ist, ob sie beim Wort Jesu bleiben, unverrückt fest, ob sie da sagen, das möchte ich immer besser und besser lernen und ich will mich von diesem Wort treiben lassen und führen lassen. Ob wir mit sterben, das macht doch nichts aus. Ob es bei uns aussieht, wie wenn da alles misserfolgt wäre, macht doch nichts aus, wir werden mitherrschen. Das ist ja die Spur Jesu, wo wir seinem Kreuz nach mit hineingezogen werden. Dulden wir, so wie ein Paulus im Gefängnis das Martyrium erdulden wird, wir werden mitherrschen. Wir sind mit auf der Siegestraße im Triumphzug Jesu, der in diesen Jahrhunderten seine Gemeinde sammelt aus allen Völkern und Nationen. Nur eins ist schlimm, wenn wir verleugnen, dann muss uns Jesus auch verleugnen. Timotheus, sei ein Bekenner Jesu. Aber selbst wenn unser Glaube untreu ist und leider zu unserer Scham sei es gesagt, unser Glaube hat immer wieder seine Schwächen und seine Anfechtungen. Der Herr bleibt treu, er kann sich nicht verleugnen. Er hält mich und er bewahrt mich in ihm. Das ist die große Freude. Und jetzt, was du empfangen hast, das gib doch weiter, so dass es viele noch hören können. Amen.